Ich heiße Sie herzlich willkommen auch von meiner Seite aus zu diesem Gottesdienst und zu dem Thema, auf das ich mich eingelassen habe und Sie sich wohl oder übel auch einlassen müssen. Das ist ja das Vorrecht der Verkündiger, dass Sie Themen setzen und der Rest muss Ihnen dann folgen. Und Sie merken, ich rede Sie im Sie an, obwohl ich einige Gesichter wiedererkannt habe nach 7 oder 8 Jahren, vor denen ich das letzte Mal hier war, aber ich habe Ihren Gottesdienst also auch vor einigen Wochen schon einmal mit einem anderen Verkündiger genossen und daran teilgenommen und so wird es so manchem anderen sicherlich auch gehen und insofern weiß ich nicht, wer sich hinter dieser Linse am Ende verbirgt und deshalb möchte ich gern beim Sie bleiben. Ich habe ein Bibelwort ausgewählt, das mir neu ist. Das ist insofern wichtig, weil ich mich gern mit Ihnen auch auf was Neues einlassen wollte und nicht auf irgendetwas, was ich schon einmal bearbeitet habe. Es ist ein Abschnitt aus dem 1. Johannesbrief, der es ein Stück weit in sich hat und wo ich Sie auch herausfordern muss, mitzudenken, mitzulesen, zu schauen und Ihre eigenen Gedanken zu machen. Aber ich will gern starten mit einem kleinen Bild. Ich weiß nicht, ob Sie an Ihren Fahrzeugen die Räder wechseln. Die Autos sind ja in den letzten Jahren immer größer geworden, die Räder immer schwerer. Mittlerweile fahre ich auch schon in die Werkstatt. Früher habe ich das selbst gemacht. Und so ein Radwechsel ist ja keine besonders komplexe Aufgabe. Ja, man muss ein paar Dinge beachten, aber das muss man in der Tat dann auch tun. Sie müssen schauen, dass Ihr Fahrzeug eben steht. Das ist schon mal eine wichtige Voraussetzung. Dann kommt es darauf an, dass Sie die Handbremse angezogen haben. Der Gang sollte drin sein. Das Fahrzeug sollte sich also, wenn Sie den Wagenheber angesetzt haben, nicht mehr bewegen können. Also etwas relativ Einfaches, wenn man das ein paar Mal gemacht hat und auch machen sollte, damit man irgendwann, wenn man mal liegen bleibt, auch damit klarkommt. Und doch eine gewisse Sorgfalt, die notwendig ist, damit es gelingt. Genau hinschauen. Die Radmuttern lösen. Habe ich den Wagenheber an der richtigen Stelle angesetzt, dass das Fahrzeug auch da nach oben kommt und nicht nur eine Beule am Unterboden entsteht? Wie schaut's aus? Sind die Radmuttern fest? Hängen sie irgendwo schon festgerostet in der Radnarbe? Setze ich das neue Rad richtig auf? Liegt es plan auf der Fläche an? Gehen die Radmuttern locker, leise, einfach rein? Dann schlägt man links und rechts nochmal dagegen, ob alles auch richtig sitzt. Man zieht die Muttern langsam an, handfest und dann gegenüberliegend, Sie kennen das zum Teil, eben fest, sodass das Rad dann an der richtigen Stelle ist und bleibt. Also ein relativ einfacher Vorgang, aber wir müssen genau hinschauen. Wir müssen uns eine gewisse Mühe machen. Wir müssen Acht geben. Und nun komme ich zu meinem Bibelwort von heute Morgen. Da geht es nur in der Tat auch um Sorgfalt, um genaues Hinschauen. Der erste Johannesbrief, Sie merken das gleich, das ist ein bisschen holprig. Und es hat damit zu tun, dass uns Johannes die Art und Weise schildert, wie er mit seinen Erfahrungen mit Gott umgegangen ist. Ich lese Ihnen das jetzt mal. 1. Johannes 1, die Verse 1 bis 4. Ich lese nach der Guten Nachricht Bibel und habe zwei kleine Ergänzungen oder Hinweise noch eingefügt. Was von allem Anfang an da war, was wir gehört haben, was wir mit unseren eigenen Augen gesehen haben, was wir angeschaut haben und betastet haben mit unseren Händen, nämlich das Wort, das Leben bringt. Davon reden wir. Denn das Leben ist offenbar geworden und wir haben es gesehen. Wir sind Zeugen dafür und verkünden euch das unvergängliche Leben, das beim Vater war und sich uns offenbart hat. Was wir so gesehen und gehört haben, das verkünden wir euch, damit ihr in Gemeinschaft mit uns verbunden seid. Und die Gemeinschaft, die uns miteinander verbindet, ist zugleich Gemeinschaft mit dem Vater und mit Jesus Christus, seinem Sohn. Das erfüllt uns mit großer Freude. Soweit dieser Abschnitt. Und jetzt merken Sie schon, warum ich mit dem Radwechselbild eingestiegen bin. Auch Johannes, obwohl er es ja mit einem ganz anderen Thema zu tun hat, ist es sehr um die Sorgfalt getan. Er möchte genau hinschauen und er möchte seinen Hörern auch zeigen, dass er genau hingeschaut hat. Alle Sinne oder drei Sinne jedenfalls sind beteiligt und das wird gleich auch mehrfach unterstrichen. Hier geht es um genaues Hingucken. Glaube ist nichts, wo man den Verstand ausschalten, sondern ihn anschalten, wo man die Wahrnehmung fokussieren und nicht etwa beiseite legen sollte. Das Thema der Wahrnehmung, also des genauen Hinsehens, durchzieht den ganzen Abschnitt. Insgesamt 7-mal ist von Beobachtungen die Rede, von Sinneseindrücken. Allein in dem ersten kleinen Teil, im Vers 1, im ersten Absatz, gleich 4-mal. Da ist vom Sehen die Rede, vom Hören. Das Sehen wird noch variiert, vom Anschauen ist die Rede. Und am Ende, was wir ja vermutlich alle als auch nochmal eine besondere Art der Wahrnehmung empfinden, da wird berührt, da wird getastet, gefühlt, die Hand greift und versichert sich. Wir können vermuten, dass diese gleich vierfache und im ganzen Abschnitt 7-fache Betonung der Wahrnehmung damit zu tun hat, dass Johannes sagen möchte, das, wovon ich rede, das ist verlässlich. Das ist nicht nur auch aus einem kurzen Moment heraus entstanden, sondern ich habe mich vergewissert. Ich habe genau hingeschaut. Unser Glaube hat ein verlässliches Fundament. Er ist sicher. Das wird auch noch neben den Verben, die die Wahrnehmung schildern, durch ein anderes Moment unterstrichen. Denn Johannes sagt, ich rede zwar jetzt zu euch, ich schreibe euch diesen Brief, aber ich spreche eigentlich für andere mit mir. Da ist immer wieder von einem Wir die Rede. Von dem Wir der Jünger vermutlich, die er da vor Augen hat. Also es ist nicht nur die Beobachtung eines Einzelnen, es ist nicht nur eine singuläre, eine einzelne Beobachtung, sondern eine Gruppe vergewissert uns, dass das, was sie uns berichten, wahr ist. Die innere Anspannung oder die innere Beteiligung, die den Johannes an dieser Stelle ausmacht, die kann man auch noch an einer anderen Stelle beobachten. Dazu müssten wir jetzt in den griechischen Urtext hineinschauen. Aber ich will es Ihnen wenigstens kurz nennen, denn es drückt aus, Johannes ist ja bei einem sehr, sehr wichtigen Thema. Denn der ganze große Abschnitt, der hier in mehreren Sätzen auseinandergenommen ist, ist im griechischen Urtext ein einziger Satz. Und Sie können davon ausgehen, immer wenn Sie in der Bibel einen anstrengenden Satz, so erleben wir das ja in der Regel, einen anstrengenden, einen mühsamen Satz finden, also wo wir ja merken, da kommt so eins nach dem anderen, das ist verschachtelt, da muss man genau aufpassen, da klingt sich irgendwann auch das Gehirn aus, weil man nicht mehr mitkommt, da ist der Autor intensiv beteiligt. Ja, also für uns ist das schlechter Stil oder ist das vielleicht auch unbarmherzig, wenn jemand so lang spricht. Aber in der Bibel ist es immer ein Signal, es geht um etwas Zentrales, um etwas sehr Wichtiges. Und so ist das Ganze ja ein einziger Satz. Und wir müssen das heute in der Basisbibel jedenfalls in 10 Hauptsätze unterteilen, damit wir das überhaupt noch verdauen können. Aber es geht dem Johannes um etwas Entscheidendes, Wichtiges. Doch, jetzt habe ich ganz lang von Sorgfalt gesprochen, von Beobachten, von genauem Hinsehen und auch von einer Gruppe, die das nun jetzt bezeugt. Worum geht es denn eigentlich? Es geht ums Leben. Und das ist auch an diesem Bibelwort so ganz spannend und interessant zu sehen, dass Johannes über dem Beteuern seiner Sorgfalt und der Verlässlichkeit seiner Botschaft, seines Zeugnisses, seine Hörer über einen ganz ganzen Abschnitt hinweg darüber erst einmal im Unklaren lässt, worüber er überhaupt redet. Ja, das ist ein sehr ungewöhnlicher Weg oder eine ungewöhnliche Art und Weise, in einen Brief einzusteigen. Sie kennen Briefe aus dem Neuen Testament. Da stellt sich der Autor in der Regel vor, das passiert hier nicht. Dann nennt er seine Adressaten, auch das fällt hier weg. Und dann steigt er irgendwie ein und hilft, ins Thema hineinzukommen, auch das passiert hier nicht. Johannes startet gleich durch und betont, jetzt kommt etwas und es ist abgesichert, was ich euch zu sagen habe. Und dann legt er sein Thema nach, nämlich das Wort, das Leben bringt. Und die Gute-Nachricht-Bibel, weil das Ganze ein bisschen sperrig ist, hilft uns noch ein bisschen, das sprachlich da hineinzubekommen, indem sie da noch den Satz einfügt, davon reden wir. Nämlich das Wort, das Leben bringt, davon reden wir jetzt. Das ist das, worum es geht. Und das ist das, wo Johannes nun jetzt auch allen Wert darauf legt, dass er sich an dieser Stelle gut abgesichert hat. Das Leben, ums Leben soll es gehen. Und wenn man den Johannesbrief jetzt mal durchschauen würde, was ich mit Ihnen heute Morgen nicht tun kann, dann werden Sie merken, es ist ein Lebensbrief. Ich muss gestehen, ich habe ihn in den vergangenen Jahren eher ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Es ist ein lohnendes Bibelwort, ein lohnender Brief im Neuen Testament, in dem es ganz, ganz viel darum geht, wie Menschen Leben bei Gott finden können. Das Leben. Leben, das von Gott kommt, das ist sein Thema. Und er hat uns das Stichwort jetzt vorgeworfen und jetzt muss er es kurz erläutern. Das ist das, was dann in dem zweiten Abschnitt passiert. Denn das Leben ist offenbar geworden und wir haben es gesehen. Wir sind Zeugen dafür und verkünden euch das unvergängliche Leben, das beim Vater war und sich uns offenbart hat. Es geht ums Leben. Ich möchte eine Verbindung herstellen und fürchte fast, dass ich Sie damit ein bisschen verärgere, denn ich möchte kurz das Thema Covid anklingen lassen. Wenn ich das im Radio höre, dann schalte ich meist den Sender um, weil ich es nicht mehr hören kann. Und bei allem, was man da natürlich hören muss und dem man sich stellen muss, aber einfach, weil es uns jetzt als ein beschwerliches und einschränkendes Thema schon über ein Jahr beschäftigt. Ich möchte trotzdem eine Verbindung herstellen, weil ich den Eindruck habe, wenn man sich die Art und Weise anschaut, wie wir mit diesem Thema in den letzten Monaten umgegangen sind, dann drückt sich darin ganz viel aus davon, dass wir Menschen auch in dieser Frage und in dieser Bedrohungslage nach dem Leben schauen und es uns ums Leben geht. Da ist von Lebensschutz die Rede gewesen und erstmal nehmen wir es ja denen, die sich da auch schützend aufstellen, ernst. Wir müssen es ihnen ernst nehmen und es ist gewiss so, dass es ihnen um unseren Schutz geht, was wir manchmal als lästige Einschränkung empfinden, wenn sie uns bestimmte Möglichkeiten nehmen, einschränkend auf unser Leben einwirken. Aber es geht ums Leben. Es geht darum, dass Menschen das Leben nicht verlieren oder ihr Leben durch eine Erkrankung und ihren schweren Verlauf massivst eingeschränkt ist und vielleicht sogar bleibt. Es geht um eine Bedrohung. Wir fühlen uns bedroht. Wir fühlen uns eingeschränkt in unserer Lebensqualität. Vieles, was für uns wichtig war und wichtig ist, das geht im Moment nicht. Sie sitzen hier auf Abstand, eine bestimmte Höchstzahl ist festgelegt. Sie haben einen Mundschutz, Mund-Nasen-Schutz auf dem Gesicht. All das ist lästig, all das schränkt uns ein. Man ist gehemmt im Umgang miteinander, das Gespräch fällt schwerer. Man hört sich nicht mehr so gut, all das macht uns Mühe. Die Lebensqualität leidet. Und gleichzeitig merken Sie, das ist doch unser gemeinsames Thema, ja, Leben, so zu leben, dass wir Freude daran haben, dass es uns gut tut, dass wir gerne leben, dass wir morgens fröhlich aufstehen, weil wir etwas vom Tag erwarten. Was macht das Leben aus? Ich glaube, das ist eine Frage, die in diesem zurückliegenden Jahr so intensiv gestellt wird in unserem Land wie kaum einmal. Ja, wir stellen fest, Beziehungen ist etwas ganz Zentrales. Wenn man Menschen von Beziehungen abschneidet, das, was man aus gesundheitlich-medizinischen Gründen zum Beispiel im Hinblick auf die Altenheime ja über gewisse Zeiträume immer wieder getan hat, dann beschränkt und dann beschädigt man das Leben. Dann nimmt man Menschen etwas für sie Entscheidendes. Also, ich finde, das ist sehr deutlich bei den unterschiedlichen Positionen, die man da auch im Umgang mit dieser Pandemie beziehen kann. Ich würde mal sagen, so ein Konsens bei allen, die das jetzt betrifft und die da sich Gedanken machen, ist, es geht ihnen ums Leben. Sie fragen, was macht das Leben aus? Was ist für das Leben wichtig? Und da hinein spricht nun Johannes, dem es ebenfalls ums Leben geht. Und ich würde gerne jetzt mit Ihnen einfach mal ganz, ganz kurz nur so ein paar Stichworte nennen im Hinblick auf einen anderen Johannes-Text, nämlich das Johannes-Evangelium, das Ihnen vielleicht auch noch vertrauter ist. Da startet Johannes mit dem Hinweis, auch eine etwas besondere Vorrede, mit der er sein Evangelium beginnt: in ihm, dem Wort, war das Leben. Und dann kann man tatsächlich das ganze Evangelium unter dieser Frage oder unter diesem Stichwort sortieren und auch verstehen, es ist das Evangelium, in dem es um das Leben geht. Da ist dann Nikodemus, der fragt, wie bekomme ich, wir würden sagen, ewiges Leben? Wie werde ich neu geboren? Wie erhalte ich eine Art neuen Lebens? Und da ist eine Frau aus Samarien, die Interesse entwickelt für das Wasser des Lebens. Das ist Jesus, der von sich sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Ich habe Worte ewigen Lebens für euch. Das ist das Thema dieses Evangeliums. Es geht ums Leben. Und es geht um die Frage, wo man Leben findet, wo es zu fassen ist, wo man es bekommt. Ich will ein bisschen zuspitzen und sagen, wenn es dem Apostel Paulus um den Tod geht, also um den Tod, der Leben bringt, den Tod Jesu, das ist ein vielleicht zentrales Thema oder das zentrale Thema bei ihm, dann geht es bei Johannes ums Leben. Er spricht auch vom Tod, vom Sterben Jesu, aber es geht viel, viel stärker um diese Frage, wie leben wir Menschen, wie können wir leben, wie bekommen wir Anschluss ans Leben. Francis Schaeffer, ein amerikanischer Autor, hat einmal ein Buch überschrieben mit dem Titel Wie können wir denn leben? Das ist eine Frage, die Menschen heute ganz intensiv bewegt. Wie können wir leben bei allen Einschränkungen? Wie können wir leben trotz unserer beruflichen Beanspruchung? Wie können wir leben, obwohl wir vielleicht körperlich sehr stark gehandicapt sind? Und es ist das tiefe Zeugnis und die tiefe Überzeugung der ersten Jüngerinnen und Jünger, für die sich jetzt Johannes zum Anwalt und zum Sprecher macht, dass in Jesus Christus dieses Leben Mensch geworden ist. Das Leben, das von Gott kommt, uns von Gott her zugeeignet, eröffnet wird. Es ist bei Jesus zu finden. Er ist, so sagt er das hier, das Wort, das Leben bringt. Das Wort, das von Anfang an bei Gott war, das Wort des Lebens, es hat in Jesus eine Gestalt bekommen. Es ist in Jesus fassbar, anfassbar für uns geworden. Es ist uns nahegerückt. Es ist in diese Welt hineingekommen. Gott selbst kommt in Jesus zu Wort. Gott wird in ihm erfahrbar, wird in ihm sichtbar, hörbar. Gottes Erkenntnis bekommt Erlebnischarakter. Wir sind so vertraut mit den Geschichten der Bibel, einige jedenfalls von uns, vielleicht schon vom Kindergottesdienst an, über die verschiedenen Phasen von Leben, die dann auch in einer Gemeinde gestaltet werden, dass uns dieser Satz, Gott hat mit dem Leben zu tun, gar nicht mehr umhaut und gar nicht mehr berührt. in die Welt hineingesprochen, in die Johannes spricht, war das eine Ungeheuerlichkeit. Nimmt an, Johannes hat sich im Raum Kleinasiens aufgehalten. Alte Überlieferungen bringen ihn mit der Stadt Ephesus in Verbindung. Und in diesem Raum, in dem er sich bewegt, in dem die Gemeinden gelebt haben und die Menschen, die zu diesen Gemeinden gehörten, da war alles von der Art, von der griechischen Art zu denken und das Leben zu sehen geprägt. Und die Griechen haben, wenn man das mal so vereinfacht, dann kann man das so sagen, allen Akzent und alles Gewicht auf die geistige Welt gelegt. Ja, sie haben von dem sinnlich Erfassbaren, von dem Leben auf der Erde, von dem Miteinander der Menschen nichts erwartet. Sie waren der Überzeugung, alles Entscheidende passiert im Raum, in der Welt der Ideen, in der geistigen Sphäre, da wo Gedanken, wo Ideen, wo geistige Realitäten existieren. Da passiert das Entscheidende und da bekommt man auch für sein Leben die entscheidenden Anstöße. Und nun sagt Johannes, das Leben, es ist fassbar. Ich habe es gesehen, ich habe es gehört, ich habe es angefasst. Ich bin ihm leibhaftig begegnet. Gott ist nicht nur jedenfalls irgendwo geistig abstrakt, weit weg, nicht greifbar, sondern er ist fasslich geworden, er ist Mensch geworden. Was von allem Anfang an da war, was wir gehört haben. Also die Ewigkeit Gottes, was von Anfang an da war, das haben wir gehört mit unseren Ohren, über den Schall übertragen in dieser sinnlichen Welt. Johannes staunt darüber, dass Gott Realität ist. Realität greifbar im Leben der Menschen. Das geht bis in seine Sprache hinein. Ich habe Ihnen diese komischen Kürzel noch in den Text hineingefügt. Ich möchte ganz kurz erklären. Es sind einfach Hinweise auf die verwendete Zeitform. Das AO steht für eine Zeitform, die es nur im Griechischen gibt, eine Vergangenheitsform, den Aorist, und das PF für das Perfekt. Warum ist das wichtig? Warum muss ich Sie damit langweilen? Weil es zwei Zeitformen sind, die ausdrücken, da ist etwas in diese Welt hineingekommen. Der Aorist ist die Zeitform, die man benutzt, um geschichtliche, um historische Wirklichkeiten zu beschreiben, dass wirklich etwas geschehen und passiert ist. Und deshalb verwendet Johannes diese Form, weil er sagt, Gott ist wirklich in dieser Welt gewesen, in Jesus Christus. Er ist wirklich für uns fassbar gewesen. Wir sind mit Gott 2-3 Jahre lang unterwegs gewesen. Der Aorist als Form zu auszudrücken, da ist etwas wirklich in dieser Welt fassbar und greifbar, geschichtliche Realität geworden. Das Perfekt hat einen anderen Schwerpunkt. Es drückt aus, da ist etwas passiert in der Vergangenheit. Und dieses Ereignis ist aber zugleich wichtig für mich in meiner Gegenwart. Wenn Ihr Sohn vom Fußball nach Hause kommt, und er hat ein Spiel gegen eine gegnerische Mannschaft absolviert und das ist gut gelaufen. Dann kommt er nach Hause und ruft ihnen entgegen, wir haben gewonnen. Das ist perfekt. Ja? Da ist etwas passiert, aber das ist natürlich für ihn eminent wichtig. Das berührt sein Leben, das begleitet ihn vielleicht noch die ganze Woche oder darüber hinaus und da ist er stolz drauf. Ein Ereignis, was in der Vergangenheit passiert ist und dennoch für uns heute wichtig ist. Deshalb benutzt Johannes diese Zeitform, um zu sagen, das, was ich gesehen habe, das ist für mich wichtig und das ist für euch wichtig. Dass Jesus in diese Welt hineingekommen ist, das hat mich berührt und mich verändert und das kann euch genauso berühren und verändern. Was von Anfang an da war, was wir gehört haben. Ich habe schon gesagt, das ist etwas für die damalige Zeit Ungewöhnliches. In der griechischen Welt hat man Entscheidendes nur in der geistigen Sphäre erwartet. Johannes sagt, nein, wir müssen nicht irgendwo da hinaufsteigen in kühne Gedanken hinein, sondern Gott ist uns hinabgestiegen, hineingekommen, Mensch geworden, hat gelebt, er ist sichtbar und fassbar geworden. Die Antike hat von der sinnlichen Welt keine letzten Antworten erwartet. Die Moderne, also diese Zeitepoche der Moderne, hat gesagt, in dieser Welt gibt es konkurrierende Lebensmodelle und Lebensdeutungen, und welche nun die richtige ist, das wissen wir eigentlich gar nicht so richtig. Und die Epoche der Postmoderne, in der man uns ansiedelt, wo wir leben, sagt, es gibt nicht nur konkurrierende Antworten auf das Leben, sondern es gibt letztlich keine letzten Antworten mehr auf das Leben. Es gibt sie nicht mehr. Mit diesem Milieu, in dieser Art, das Leben zu sehen, wachsen heute viele Menschen auf. Das ist das, was sie prägt. Doch wir sind immer noch nicht am Landepunkt von Johannes angekommen. Wozu teilt er nun diese Erfahrungen, die er mit Jesus Christus gemacht hat, mit uns mit? Er nennt das Schlüsselwort ist das damit im letzten Abschnitt, dem Vers 3. Er muss nochmal neu einsteigen, weil er so lange jetzt sich mit der Frage befasst hat, was denn Leben ist. Und deshalb steigt er nochmal mit der Formulierung vom Gesehen und Gehört haben ein. Und dann nennt er das Ziel seiner Verkündigung, damit ihr in Gemeinschaft mit uns verbunden seid. Und die Gemeinschaft, die uns miteinander verbindet, ist zugleich Gemeinschaft mit dem Vater und mit Jesus Christus, seinem Sohn. Damit ihr in Gemeinschaft mit uns verbunden seid. Aus dem Teilen der eigenen Glaubenserfahrung und jetzt sicherlich für Johannes nochmal eine unverwechselbare, besondere Art der Glaubenserfahrung, mit Jesus Christus selbst unterwegs gewesen zu sein, das Leben selbst betastet zu haben, außer Frage etwas nochmal Besonderes und Hervorzuhebendes, aber im Teilen des Erlebten entsteht Teilhabe mit dem Zeugen des Erlebten. Ihr in Gemeinschaft mit uns verbunden, das ist sein Ziel. Er möchte seine Hörer, seine Leser hineinholen in seine Glaubenserfahrungen, seine Erlebnisse mit dem lebendigen und auferstandenen Herrn Jesus Christus. Und er ist davon überzeugt, dass das geht. Ich muss gestehen, das war für mich lange Zeit als Jugendlicher eine Frage und auch ein Ärgernis, dass ich mir gedacht habe und gesagt habe, ja, eigentlich bist du ja ein Glaubender zweiter Klasse, zweiter Wahl, weil du diesen unmittelbaren Zugang zu den Ereignissen des Glaubens, deines Glaubens gar nicht hast. Ja, du hast ja das, wovon du überzeugt bist, was dich trägt, außer Frage, aber du hast es ja letztlich nur aus zweiter Hand. Es ist ja nur etwas, was andere vor dir schon empfangen und wieder empfangen haben von denen, die vor vielen, vielen Jahrhunderten es selbst gesehen und erlebt haben. War lange Zeit mein Empfinden an der Stelle ein Stück hinten anzustehen. Manchmal muss man das, klar. Johannes setzt den Akzent völlig anders. Denn er sagt, es gibt hier in der Frage der Gemeinschaft mit Gott, und darum geht es ja dann am Ende, gibt es keine Glaubenden erster und zweiter Klasse. Es gibt keine Abstufung, die es gesehen und gefasst haben, die ganz dicht dabei waren, machen wir es mal ganz plastisch, die 12, die 11, die mit Jesus das erste Abendmahl eingenommen haben, das sind quasi die ganz weit oben stehen, und dann geht das so terrassenweise bergab und wir sind dann irgendwo ganz am Fuß. Nein, seine feste Überzeugung ist, wenn er nun das, was er erlebt und gesehen hat, mit den anderen, mit dieser Gemeinde, mit den Glaubenden, die er hier mit seinem Brief erreicht, teilt, dann kommen sie durch dieses Teilen sicherlich eine Art geistlichen Prozesses hinein in diese Gemeinschaft der Glaubenden. Ja, das ist sehr wichtig, denn wir erleben das ja in anderen Bereichen ganz anders. Wir erleben, dass Menschen dadurch, dass sie ganz dicht dabei waren, dass sie von uns besonders wahrgenommen werden und dass sie sich vielleicht auch durch diesen Umstand selbst besonders hervorheben. Ja, ein Augenzeuge eines besonderen Ereignisses, eines Unfalls oder auch eines prominenten Besuches oder sowas, der hat ja den Eindruck, ich war besonders dicht dabei und wir haben den Eindruck, ja gut, wir hören es jetzt von ihm und toll, dass er das so erlebt hat. Und manchmal schlägt man ja auch aus dieser Unmittelbarkeit, die man selbst hatte, ein gewisses Kapital. Dass man sagt, ich habe es selbst gesehen, ich war dabei. Das passiert ja nicht. Merken Sie das? Ja? Da passiert was ganz anderes. Johannes sagt, ja gut, wir haben es gesehen und das ist auch wichtig, klar. Aber indem ihr das hört, nehmt euch Gott hinein in unsere Gemeinschaft. Und am Ende sind wir eine Gemeinschaft von Glaubenden, die Teil hat an dem, was da passiert ist. Für uns ist das Wort Gemeinschaft, ja, ich sage es mal, eher emotional besetzt. Wir sagen, wir haben eine gute Gemeinschaft, also irgendwo ein nette Gruppendynamik, ein gutes Miteinander. Man fühlt sich wohl in einer Gruppe und in einer anderen vielleicht nicht ganz so. Also es ist ein bisschen stärker emotional geführt, gefüllt. Es ist aber ein Wort, was eigentlich stärker einen juristischen Aspekt hat. Es geht wirklich um eine verlässliche Teilhabe. Also wenn Paulus hier sagt, wir nehmen euch hinein in unsere Gemeinschaft, das griechische Wort Koinonia steht hier, dann heißt das, wir nehmen euch hinein in eine wirksame und gültige Gemeinschaft der Menschen, die Gott in Jesus Christus und damit das Leben in ihm gefasst und erlebt haben. Wir nehmen euch hinein, indem wir es euch erzählen und in Klammern durch Gottes Kraft und Gottes Macht wird das zu etwas, was euch genauso berührt und betrifft wie uns. Denn das ist ja der zweite Schritt dieser Gemeinschaft, dieses Wortes hier, dass er sagt, ihr seid nicht nur hineingenommen in unsere Augenzeugenschaft, sondern ihr seid zugleich auch hineingenommen in die Gemeinschaft mit dem Vater und mit Jesus Christus, seinem Sohn. Wir merken das, da liegt alles Gewicht auf der Gemeinsamkeit, auf der gemeinsamen Erfahrung, auf dem hineingenommen werden. Aus dem Hören und aus dem Bezeugen entsteht nicht nur die Gemeinschaft der Glaubenden, sie bewirkt auch die Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn. Hier geht es um gemeinsam verbunden sein. Mir fiel eine Begebenheit aus der Apostelgeschichte ein. Kurz noch zum Ende hin. Eine Szene, die von Paulus berichtet wird. Paulus, der dort vor dem jüdischen König Agrippa redet. Eine Art Predigtverkündigung. Und er, ähnlich wie wir das hier bei Johannes erlebt haben, er redet sich in Rage, er ist begeistert von seinen Glaubenserfahrungen, dass ihm Christus begegnet ist als Nachzügling und dass das sein Leben verändert hat. Und er teilt das mit diesem König und der ist, fühlt sich ein bisschen bedrängt. Und dann sagt Paulus, und der König sagt dann, so dem Stil, dem Sinne nach, ja, du willst mich wohl auch zu einem der Jünger machen, es fehlt nicht viel und dann werde ich auch ein Jünger Jesu. Und dann sagt Paulus diesen schönen, wirklich schönen Satz, ich bete zu Gott, dass du wirst, was ich schon bin. Und dann fügt er fast ein bisschen humorig hinzu, bis auf diese Fesseln. Also die wünsche ich dir natürlich nicht. Aber alles andere, das wünsche ich dir auch. Und das, in Klammern, das geht auch. Ja, also ich teile die Erfahrungen mit Gott, die ich gemacht habe, mit dir. Und dann kann das etwas sein, was für dein Leben genauso wichtig wird. Ich hatte in den letzten Monaten vor allen Dingen Kontakte und Begegnungen mit Menschen außerhalb von Gemeinde. Das hat damit zu tun, dass ich mich beruflich gerade neu orientiere. Das ist so eine Art kleinem Sabbatical, einer Auszeit, die ich nehmen konnte. Und aus der sich ergibt, dass meine Überschneidungspunkte, das hat nun natürlich auch wieder mit Corona zu tun, weil ja gemeindliches Leben doch sehr runtergefahren wurde in den letzten Monaten. Das sind vorwiegend Menschen auf der Straße, in den Geschäften, da, wo man sich begegnet, Nachbarn und so weiter. Und in der Regel, habe nur ganz wenige Ausnahmen erlebt, sind es ja Menschen, für die Glaube etwas sehr Fernes ist. Für die Gott keine Rolle spielt. Und wenn man mit ihm im Gespräch ist, dann stellt sich jedenfalls bei mir auch der Eindruck ein, ich kann es mir echt schwer vorstellen, dass sich daran etwas ändert. Dass sie einen Zugang gewinnen zu dem, was ich erlebt habe, was mir wichtig ist, was mich trägt. Und genau an dieser Stelle, die manchmal auch an mir nagt. Ja, ich kann es mir nicht vorstellen, dass Menschen da einen Zugang bekommen. Sie kommen vielleicht aus einer ganz anderen Sozialisation heraus. Sie haben niemanden gehabt, der ihnen Mut gemacht hat, sich auf Glauben einzulassen. Sie haben keine guten Erfahrungen mit Gemeinde, mit Kirche gemacht. Und das gibt es zuhauf. Und an dieser Stelle macht mir Johannes Mut, wenn er mir zuspricht und vergewissert, das Zeugnis des Evangeliums, die Erlebnisse der ersten Zeugen, Johannes, einer von ihnen, und die eigenen Glaubenserfahrungen, also auch das, wo Gott in meinem Leben ja auch fassbar wird, das verändert etwas in Menschen. Und das, was in meinem Leben passiert, das muss gar nicht mal immer nur gute Nachricht sein, nicht immer nur Erfolgsgeschichte, sondern das kann ja auch anders aussehen, das darf ja auch anders aussehen, das darf ja auch eine Geschichte sein, wo ich im Scheitern oder in einer Mangelerfahrung oder in einem Zweifel gleichwohl erlebe, Gott geht diesen Weg mit. Das zehrt an mir und gleichwohl gehe ich diesen Weg als Glaubender. Und auch das kann ich teilen. Es sind ja nicht nur immer die bunten, die fröhlichen, die verlockenden und beeindruckenden Geschichten. Es geht auch nicht um irgendein mechanisches Weitergeben, sondern da, und das haben wir, glaube ich, jetzt bei Johannes auch wirklich erlebt, da, wo mich selbst etwas packt, das sprachlich nachvollziehen können, da, wo mich selbst etwas packt, wo ich selbst berührt bin. Da ist das, was ich teile, auch bewegend. Es wird zu etwas Bewegendem, das Gott im Leben von Menschen gebraucht. Da kommt etwas in Bewegung. Ich möchte mir davon Johannes gern Mut machen lassen. Jedenfalls, so hofft es Johannes und wir mit ihm, dass das Teilen dieser Glaubenserfahrung nicht Distanz erzeugt. Du erlebst das. Sondern dass mit der Gnade Gottes verbunden und durch Gottes Erbarmen das, was ich teile, das, was ich mit Menschen austausche, was sie an mir erleben, zu etwas wird, was sie durch das Hören und Verstehen und durch eine innere Annäherung dann hineinzieht in diese Gemeinschaft, die Gemeinschaft der Glaubenden, die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, die Gemeinschaft mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Dazu macht uns Johannes mit diesem ungewöhnlichen Briefeingang Mut, das können wir erfahren. Und das ist auch erfahrbar. Ich glaube, wenn wir uns da jetzt austauschen würden, würden Sie das auch bestätigen können. Das passiert. Es passiert bis heute. Menschen hören meine Glaubensgeschichte, die Erfahrungen, die die ersten Jünger gemacht haben, und es zieht sie hinein und sie gehen dem nach und sie nähern sich dem an mit vielen Fragen vielleicht. Und es kommt zu dem Punkt, an dem sie sich einlassen können auf einen Weg des Glaubens und an dem sie dann selbst zu Zeugen werden. Und das erfüllt uns dann mit großer Freude. Amen.